Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Der Konflikt mit Russland hat in der Ukraine unter anderem auch zu einer Kirchenspaltung geführt. Die ukrainische orthodoxe Kirche, die gibt es dort schon lange. Sie ist eng verbunden mit der russisch-orthodoxen Kirche. Vor 4 Jahren ist dann aber eine weitere Kirche entstanden, die orthodoxe Kirche der Ukraine. Sie will unabhängig sein von Russland. Diese neue Kirche hat einige Gemeinden und Kirchengebäude übernommen von der älteren Kirche. Dabei kam es teilweise auch zu Handgreiflichkeiten. Und diese vereinzelten Gewaltausbrüche um Kirchen in der Ukraine, die nutzt Russland, um zu sagen, russisch-orthodoxe Christen bzw. ukrainisch-orthodoxe Christen werden in der Ukraine unterdrückt. Wir müssen ihnen zur Hilfe eilen. Wie das praktisch aussieht, das erlebt die Welt seit nunmehr 5 Tagen. Über dieses Thema spreche ich jetzt mit Regina Elstner. Sie ist katholische Theologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Regina Elstner hat einige Jahre in Russland gelebt und über die russisch-orthodoxe Kirche ihre Doktorarbeit geschrieben. Guten Morgen, Frau Elstner.
Schönen guten Morgen.
Frau Elstner, es ist natürlich nicht leicht, aus der Ferne einzuschätzen, was gerade in der Ukraine vor sich geht. Dennoch die Frage an Sie, ist erkennbar, ob Russlands militärisches Vorgehen tatsächlich auch abzielt auf die Situation der Kirchen und der Gläubigen in der Ukraine?
Nein, das würde ich in jedem Fall, dem würde ich in jedem Fall widersprechen. Man muss vielleicht ein bisschen Jein sagen, denn natürlich ist das Ziel, was Russland verfolgt, die Regierung zu ersetzen in der Ukraine mit einer russlandfreundlichen Regierung. Das hätte natürlich auch Auswirkungen auf die Kirche und das würde natürlich der russischen orthodoxen Kirche einen Vorteil geben in der Lage der Ukraine. Aber grundsätzlich sehen wir, dass die russische Armee völlig blind vorgeht in blinder Gewalt in der Ukraine und dabei natürlich auch orthodoxe Gläubige der eigenen Kirche, der eigenen Jurisdiktion tötet, unterdrückt, in die Flucht treibt. Und da kann man also in keiner Weise sagen, dass das hier zu irgendeinem Schutz von Christen, von Gläubigen geeignet wäre.
Russlands Präsident Putin, der spricht ja aber sogar von einem Genozid, einem Völkermord durch die Ukraine. Werden Gläubige in der Ukraine tatsächlich unterdrückt oder ist das alles reine russische Propaganda?
Also in der aktuellen Situation ist es tatsächlich reine Propaganda. Man muss natürlich im Hinterkopf behalten, dass seit der Gründung der neuen, wie Sie gesagt haben, unabhängigen orthodoxen Kirche der Ukraine es schon auch zu Konflikten kam, beziehungsweise es kam auch davor schon zu Konflikten mit den Gläubigen, die eben dieser damals noch nicht anerkannten Kirche angehörten. Und da gab es Gewalt teilweise, da gab es auch Gesetzesinitiativen, die hoch fragwürdig waren, auch aus europäischer menschenrechtlicher Sicht, wo es um Zwangsumbenennung ging von Gemeinden. Das hat es natürlich gegeben und das darf man nicht, glaube ich, auch wirklich nicht unter den Teppich kehren. Vor allen Dingen, weil es jetzt eben ein Brandbeschleuniger der Propaganda ist, die dort geführt wird. Die Gewalt, die dort zu beobachten war in den letzten Jahren, die man teilweise wirklich an wenigen Orten nur erleben konnte, hat auf jeden Fall überhaupt nichts mit dem Donbass zu tun, also auch mit der Gegend, die Putin ja offiziell in Russland als das eigentliche Ziel seiner Militäraktion erklärt hat. Dort gibt es diese Konflikte nicht und dort gibt es eigentlich in den besetzten Gebieten sowieso nur die ukrainische orthodoxe Kirche, die Religionsfreiheit genießt. Und die anderen Teile oder die anderen Konflikte, diese Gesetze waren eben auf Eis gelegt und spielen für die Kirche keine, für die kirchliche Situation keine wirklich große Rolle. Und von einem Genozid zu sprechen, ist absolute Propaganda und eine völlige Falschwahrnehmung.
Dann schauen wir mal an, was der Einmarsch Russlands für die Kirchen bedeutet in der Ukraine. Zum einen für die eben schon angesprochene, noch recht junge orthodoxe Kirche der Ukraine, die ja eben unabhängig sein will von Russland. Mhm. Zum anderen aber auch die griechisch-katholische Kirche, die es in der Ukraine auch gibt und die zu Sowjetzeiten verboten war und wo die Gläubigen verfolgt wurden. Was bedeutet der russische Angriff jetzt für diese Kirchen, die eben ja nicht auch nicht offiziell mit Moskau verbunden sind?
In erster Linie ist es für die Kirchen wie für alle Menschen in der Ukraine einfach eine riesige humanitäre Katastrophe, dass Menschen sterben, dass Gläubige sterben, dass man sich verteidigen muss, dass Menschen auf der Flucht sind. Da haben natürlich die Kirchen auch ihre humanitären Abteilungen, ihre wohltätigen Abteilungen, stehen da vor enormen Herausforderungen. Die Kirchen Es sind die beiden Kirchen, die am längsten gewarnt haben vor der russischen Aggression und vor der russischen aggressiven Rhetorik, die sich eben auch auf religiöse Prinzipien bezieht und beruft immer wieder, wie Sie es gesagt haben. Man ist durch die Geschichte, die Sie angedeutet haben, sehr, sehr skeptisch gegenüber allen imperialen Ansprüchen, die Russland da irgendwie jemals aufgetan hat. Man ist da sehr zurückhaltend und auch sehr, sehr kritisch gewesen. Manchmal vielleicht auch sogar eben auch schon wieder ein bisschen zu kritisch und hat die Stimmung gegen die Kirche, die zum Moskauer Patriarchat gehört, dadurch auch ein bisschen hochgetrieben. Aber sie sind im Recht geblieben. Sie stehen jetzt natürlich ganz deutlich auf der Seite der ukrainischen Bevölkerung. Und was vielleicht auch spannend ist, genau diese beiden Kirchen, sowohl die ukrainische griechisch-katholische Kirche als auch die orthodoxe Kirche der Ukraine, sind die Kirchen, die in den letzten Monaten und Jahren an Friedenskonzepten gearbeitet haben, die also versucht haben, sich friedensethisch, theologisch zusammenzusetzen und zu sagen, wie können wir hier als Kirchen irgendwie in diesem Konflikt Frieden bringen.
Haben Sie damit, also offensichtlich ist es nicht zu Frieden gekommen bisher, aber wie sind diese Versuche dieser beiden Kirchen verlaufen?
Man muss verstehen, dass die östliche Tradition der Kirche, des Christentums, keine wirkliche theologische Tradition einer Friedensethik hat. Und was man jetzt dort gemacht hat in den letzten Jahren, ist, in den Kinderschuhen sich langsam vorwärts zu bewegen. Und man hat, es gibt Stellungnahmen, es gibt ein Konzept zur friedensfördernden Rolle der Religion in der Ukraine. Es gibt auch einen Rat der Kirchen und Religionsgemeinschaften, der viele Religionsgemeinschaften zusammenbringt in der Ukraine. Und die sitzen regelmäßig zusammen, die geben auch gemeinsame Stellungnahmen heraus. Da ist auch die Kirche des Moskauer Patriarchats dabei. Und man versucht da eben immer wieder im Gespräch zu bleiben, die Kontakte zusammenzuhalten und ganz konkret in der Militärseelsorge zum Beispiel oder auch in der Katechese friedensfördernde Konzepte zu vermitteln.
Wenn wir nochmal ganz kurz zurückkommen auf die russische Rhetorik von der Hilfe für vermeintlich verfolgte Christen, auf wen zielt das eigentlich ab? Wen soll das überzeugen?
Das hat, glaube ich, verschiedene Zielgruppen. Zum einen zielt Putin damit natürlich auf die eigene russische Bevölkerung. Er legitimiert damit vor der Bevölkerung diesen Eingriff, diesen Einmarsch, diese militärische Aggression als Befreiung. Das ist eine sakrale Legitimation, es ist aber auch eine menschenrechtliche Legitimation, die natürlich in diesem Menschenrechtsdiskurs Schutz der Religionsfreiheit legitimieren soll, was er da tut. Ein zweites Ziel ist die russisch-orthodoxe Kirche und das Patriarchat von Moskau, was er damit eigentlich mundtot macht, denn die können ja eigentlich kaum mehr widersprechen, wenn gesagt wird, dass Putin ihre Gläubige schützen möchte mit dieser Militäraktion. Und das schließt an so eine Rhetorik von Feinden, von Bedrohungen von außen, die russisch-orthodoxe Kirche seit Jahrzehnten auch unterstützt und füttert und in all ihren Konzepten belegt. Und was man auch sieht, ist natürlich, dass es eine globale Reichweite hat, diese Aussage, weil es natürlich auch global verfolgte Christen gibt in anderen Teilen der Welt. Und vielleicht wissen Sie über die Aktivitäten der russisch-orthodoxen Kirche und Russlands auf dem afrikanischen Kontinent. Da sind also nochmal ganz größere Kreise auch zu sehen in diesem Anspruch und in dieser Rhetorik Russlands.
Aber das würde ja voraussetzen, dass diese russische Rhetorik irgendjemanden außerhalb Russlands, sage ich mal, überzeugt. Und das tut es ja vermutlich nicht.
Das tut es kaum, aber nicht, würde ich nicht sagen. Denn es gibt seit einigen Jahren eine enge Verbindung der russischen orthodoxen Kirche und dieser Ideen vom Schutz verfolgter Christen, auch dem Schutz von traditionellen Werten, der bei der neuen christlichen Rechten, die wir im Westen haben, also vor allem auch in den USA, aber schon auch in Europa, durchaus für Beachtung und für Respekt sorgt. Und es gibt Anhänger dieser russischen Rhetorik, die in Russland und auch in der russisch-orthodoxen Kirche, die den Schutz des christlichen Abendlandes erwarten und sehen. Und das ist schon auch bedrohlich. Das hat jetzt nicht nur innerrussisch Konsequenzen, auch wenn diese Gruppe vielleicht nicht so enorm groß ist.
Frau Elzner, Sie sind Expertin für die Kirchen in Osteuropa und wir haben gerade Stimmen aus Kirchen in der Ukraine gehört, unter anderem mit Kritik an der russisch-orthodoxen Kirche. Schauen wir also mal genauer auf die Rolle der russisch-orthodoxen Kirche in diesem Krieg. Zum einen stützt diese Kirche unter Patriarch Kyrill seit Jahren Putins Politik. Zum anderen gehören ihr eben aber auch Menschen in der Ukraine an, wie wir eben gehört haben, die unter dem Krieg leiden. Bringt das die Kirche in eine Zwickmühle?
Ja, das kann man natürlich sagen, dass das eine Zwickmühle ist. Sie ist aber natürlich selbst hergestellt. Also das, was Sie ansprechen, die jahrelange, jahrzehntelange eigentlich Unterstützung von Putins Politik, von seiner Ideologie, von seiner Geschichtskonstruktion durch die Kirche, durch auch theologische Argumente, dazu ist man nicht gezwungen worden. Ne? Das hat man sich selber ausgesucht und davon ist man größtenteils auch selber überzeugt. Und das bringt jetzt vor allen Dingen die orthodoxen Gläubigen der Kirche in der Ukraine in enorme Bedrängnis, denn sie sind von ihrer eigenen Kirchenleitung, wie es Herr Bortnik gesagt hat, eigentlich verlassen und im Stich gelassen worden. Und der Konflikt in der Ukraine zwischen den Kirchen, der seit vielen Jahren da angestachelt ja auch wurde und auch propagandistisch ausgenutzt wurde, der führt dazu, dass nun diese eigenen Gläubigen in der Ukraine ja sich nicht nur gegen Russland wehren müssen, sondern auch gegen das Misstrauen, das gewachsen ist in den Jahren in der eigenen Bevölkerung. Also Kirill lässt da tatsächlich seine eigenen Gläubigen im Stich und hat aber tatsächlich auch, glaube ich, fast keine Möglichkeit mehr. Irgendeine Möglichkeit würde es natürlich irgendwie immer geben, aber fast keine Manövermöglichkeit mehr. Er kann auf das, wie Putin ihn da vereinnahmt und die Kirche vereinnahmt, kann er eigentlich nicht mehr kritisch reagieren nach all diesen Jahren.
Ja, die Möglichkeiten Kirills, auf die hat auch ein deutscher Katholik angesprochen gestern, nämlich der Münchner Kardinal Reinhard Marx. Der hat an Kirill appelliert, sich bei Wladimir Putin für den Frieden einzusetzen. Ich zitiere mal: Ich bitte inständig den Patriarchen von Moskau, dass er Einfluss nimmt auf diesen Präsidenten, damit der Krieg beendet wird, damit die Waffen niedergelegt werden. Das sagte Marx gestern bei einem Gottesdienst in München. Jetzt habe ich Sie aber so verstanden, Frau Elzner, dass die russisch-orthodoxe Kirche eigentlich keinen Einfluss auf Putin nehmen kann, oder?
Sie hat jahrelang Einfluss genommen auf seine Ideologie, aber ob sie jetzt, also ob man sich das so vorstellen kann, dass Patriarch Kirill, so ähnlich wie Papst Franziskus, einfach zu Fuß zum Putin geht und sagt, so geht das nicht, das ist natürlich völlig ausgeschlossen. Und das, so eine Vorstellung ignoriert, glaube ich, auch ein bisschen den Zustand, in dem die russische Politik ist und das repressive System, was dort seit Jahren herrscht, was auch dazu führt, dass auch ein Patriarch mit all seinen Privilegien, die er auch politisch genießt, natürlich in den Machtfantasien von Putin nur als eine Stellschraube vorkommt und nicht als ein gleichwertiger Partner. Und das macht es im Prinzip, also die Kirche ist seit vielen Jahren Teil des Problems. Und aus friedensethischer Sicht muss man sagen, wenn eine Kirche Teil so eines militärischen Problems ist, jetzt eben militärisch eskalierten Problems ist, dann kann sie nicht Teil der Lösung sein. So schwer uns als Christen das fällt, das anzuerkennen.
Wenn wir an dieser Stelle eine Zwischenbilanz ziehen, welche Rolle spielen also die Kirchen im Krieg Russlands gegen die Ukraine? Ist es tatsächlich auch ein Religionskonflikt?
Nein, ich würde sagen, es ist kein Religionskonflikt. Vor allen Dingen, wenn wir uns auf die Ukraine konzentrieren, sieht man jetzt die große Geschlossenheit, die dort herrscht. Ist jede Rede von Konflikten eigentlich schon fast zynisch angesichts dieser Geschlossenheit. Und auch die Bedeutung der Religion für die Rhetorik von Putin oder für das Handeln von Putin. Für die Rhetorik ist sie natürlich entscheidend, aber für das Handeln von Putin ist sie eigentlich nicht mehr entscheidend, die Religion. Und wenn man sich eben nicht nur die Rede von Putin vom 21. Februar anschaut, sondern vor allen Dingen die Kriegserklärung vom 24. Februar, da kommt die Kirche nicht mehr vor. Da spielt Religion keine Rolle. Und es ist kein Religionskonflikt, aber religiöse Konflikte, die es schon vorher gab, sind natürlich Brandbeschleuniger in so einer Situation.
Schauen wir zum Schluss nochmal über Russland und die Ukraine hinaus. Wie reagiert denn eigentlich der Rest der christlich-orthodoxen Welt auf diesen Krieg? Wird da Partei ergriffen für die eine oder die andere Seite?
Die Reaktionen der internationalen orthodoxen Gemeinschaft spiegeln sehr deutlich auch wieder, was da in den letzten Jahren schon an Konflikten passiert ist, wo ja die russisch-orthodoxe Kirche sich schon sehr isoliert hat nach dem Bruch mit dem Patriarchat von Konstantinopel. Es gibt sehr viele orthodoxe Kirchen, die das Handeln Russlands und der russischen orthodoxen Kirche sehr stark verurteilen. Es gibt auch Diskussionen, die russisch-orthodoxe Kirche auch innerkirchlich noch mehr zu isolieren. Es gibt aber natürlich auch Kirchen, die von Moskau politisch oder kirchlich abhängig sind, die sehr zurückhaltend sind. Zum Beispiel die orthodoxe Kirche von Serbien. Oder auch die russisch-orthodoxe Auslandskirche, das sind sehr vage Äußerungen, die dort kommen. Ökumenisch steht natürlich die gesamte Christenheit auf der Seite der Ukraine und der ukrainischen Gläubigen und Menschen, die da jetzt leiden.
Sagt Regina Elstner. Sie ist katholische Theologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Frau Elstner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank, alles Gute.